DW Menschen und Märkte.
Volksparteien in der Krise. Seltene Erden als Druckmittel. Gedenken an Tiananmen. Boeing mit neuen Problemen und indische Hotelkette auf dem Weg nach Deutschland. Herzlich willkommen zum Wirtschaftspodcast. Ich bin Andreas Becker. Die Parteien, die in Berlin die deutsche Bundesregierung stellen, haben bei der EU-Wahl vor einer Woche viele Stimmen verloren. Seitdem befinden sie sich im Krisenmodus. Bei der CDU fragt man sich, ob Parteichefin Kramp-Karrenbauer das Zeug zur Kanzlerin hat. SPD-Chefin Nahles ist nach heftigem Druck heute zurückgetreten. Wie lang kann die Große Koalition da noch halten? Das ist die Frage, die sich viele derzeit stellen. An der Frankfurter Börse scheint man sich darüber allerdings keine Sorgen zu machen. Dieter Reek.
Handlungsfähigkeit wiedergewinnen. Das ist es, was sich Finanzexperten beim Blick auf die politischen Turbulenzen in Berlin wünschen. Auch wenn der DAX zum Handelsstart der Woche zeitweise den niedrigsten Stand seit 2 Monaten verzeichnete, hat das für Robert Halver von der Baader Bank wenig mit der Führungskrise der SPD und möglichen Auswirkungen auf die Große Koalition zu tun.
Die Märkte sehen andere Probleme, den großen Handelskrieg. Allerdings wären die Märkte schon positiver gestimmt, wenn in Deutschland eine Regierung am Ruder wäre, die auch tatsächlich regiert.
Stefan Bielmeier von der DZ-Bank sieht ebenfalls keinen direkten Zusammenhang zwischen dem zeitweisen Kursrutsch an der Börse und dem Schlingerkurs der SPD und den möglichen Folgen für die Große Koalition.
Für die Finanzmärkte wäre ein Bruch der Großen Koalition eventuell ein Ereignis, auf das man reagieren muss. Bislang steht das nicht zur Disposition, deswegen gibt es da auch nichts zu reagieren.
Was aber nicht heißt, dass es keine Befürchtungen gibt. Robert Halver etwa richtet den Blick auf die EU und den Euroraum. Er sieht die Gefahr, dass die Große Koalition nur noch durch die Angst vor Neuwahlen und erstarkten Grünen zusammengehalten wird und dadurch, wie er es formuliert, nicht mehr vernünftig handeln kann.
Eine deutsche Regierung war ja jahrzehntelang auch für Europa der Garant für Stabilität. Und wenn dieser Fels von Gibraltar zu Wackelpudding wird, also selbst Unruhefaktor wird, dann haben wir ein großes Problem.
Um diese Gefahr abzuwenden, gibt es für Stefan Bielmeier von der DZ-Bank nur eine Schlussfolgerung.
Erstmal ist es für die Regierung wichtig, dass die GroKo bestehen bleibt. Dann ist das Ganze eine SPD-interne Angelegenheit. Wenn natürlich die Regierung selbst ins Wackeln kommt, dann werden die Konsequenzen weitaus stärker. Danach sieht es aber zurzeit nicht aus.
Das jedoch kann sich schnell ändern. Für Robert Halver von der Baader Bank kommt hinzu, dass die SPD in der Großen Koalition ihr Profil nicht genügend sichtbar machen konnte.
Für die SPD sehe ich eine gute Chance, wenn sie sagt, wir müssen eigentlich nach den Landtagswahlen in Ostdeutschland in die Opposition, um uns dann wirklich an Haupt und Gliedern zu erneuern.
Das wäre dann das Ende der Großen Koalition. Für Stefan Bielmeier nicht unbedingt eine Drohkulisse. Ihm geht es mit Blick auf den Steuerwettbewerb zwischen verschiedenen Staaten und angesichts der Herausforderungen neuer Technologien um etwas anderes.
Von daher geht es mir weniger jetzt, ob die Große Koalition Bestand hat, sondern Deutschland braucht eine Regierung, die den Wirtschaftsstandort Deutschland attraktiv hält und letztendlich auch diese zukunftsgerichteten Fragen angeht.
Und dazu die notwendige Handlungsfähigkeit hat.
Aus unserem Börsenstudio in Frankfurt war das Dieter Reek. Im Handelsstreit mit den USA hat China zum 1. Juli die Zölle für US-Produkte erhöht. Wir haben im Podcast bereits darüber berichtet. Darüber, wer in diesem Konflikt am längeren Hebel sitzt, gehen die Meinungen auseinander. Sicher ist, dass die USA einen höheren Warenwert mit Strafzöllen belegen können, weil sie einfach mehr importieren als China. Deshalb scheint sich China nun auf ein neues Druckmittel zu konzentrieren, seltene Erden. Diese Metalle werden vor allem in China abgebaut und sind in der Hightech-Industrie begehrt, etwa bei der Chip-Produktion. Markus Pfalzgraf aus Shanghai.
Es begann mit den Abendnachrichten im chinesischen Staatsfernsehen Ende Mai. Zuerst eine Meldung über Xi Jinping. Nichts Ungewöhnliches. Der Präsident ist sehr präsent zur besten Sendezeit. Auch der Bericht scheint zunächst unspektakulär. Xi Jinping, weißes Hemd und dunkler Anzug, besucht eine Fabrik in der südöstlichen Provinz Jiangxi und schaut sich dort seltene Erden an. Weil er aber deren Bedeutung als strategische Rohstoffe hervorhebt, die wichtig seien für eine nachhaltige Entwicklung, wurden Beobachter hellhörig. Der Besuch und die Bemerkungen des Präsidenten dürften nicht zufällig in eine weitere heiße Phase des Handelskonflikts mit den USA gefallen sein. China sorgt für 90% der weltweiten Produktion seltener Erden. Diese Hightech-Metalle sind wichtig, sogar teilweise unersetzlich für die Herstellung verschiedener Geräte, zum Beispiel Smartphones, Prozessoren, aber auch größerer Industrie- und sogar Militäranlagen. Wenn China die Produktion oder den Handel damit herunterfahren würde, könnte das für abnehmende Länder wie die USA zum Problem werden, die wiederum einen Großteil dieser Rohstoffe aus China beziehen. Ein perfektes Druckmittel also im weiter eskalierenden Handelskonflikt?
Sagt nicht, wir hätten euch nicht gewarnt,
formulierten Chinas Staatsmedien ungewohnt deutlich.
Werden seltene Erden eine Gegenwaffe Chinas zu dem ohne jeden Grund aufgebauten Druck der USA? Die Antwort ist kein Geheimnis.
Doch wie so oft wurden die ausufernden Spekulationen wieder eingefangen, zumindest ein bisschen. Der Vizehandelsminister Wang Shouwen, eine wichtige Figur in den Streitigkeiten und Verhandlungen mit den USA, sagte bei einer Pressekonferenz:
Wir haben die weltgrößten Vorkommen an seltenen Erden. Wir wollen den angemessenen Bedarf anderer Länder sicherstellen. Aber es ist inakzeptabel, wenn andere Länder seltene Erden aus China nutzen, um Chinas Entwicklung zu behindern.
Ähnlich hat sich auch die wichtige Nationale Entwicklungs- und Reformkommission geäußert. Die Drohung, wenn auch leicht abgeschwächt, wird in China als Antwort auf Provokationen der USA gesehen. Die US-Regierung hatte den Mobilfunk- und Netzausrüster Huawei wegen des Verdachts auf mögliche Wirtschaftsspionage auf eine schwarze Liste gesetzt und damit faktisch Geschäfte mit Unternehmen wie Google oder amerikanischen Chip-Herstellern unmöglich gemacht. Huawei, immerhin zweitgrößter Smartphone-Hersteller der Welt, soll in den vergangenen Tagen seine Produktion von Mobiltelefonen verringert haben. Das berichtet die Hongkonger Zeitung South China Morning Post. China könnte seinerseits US-Unternehmen ausschließen. Außerdem hat die chinesische Regierung am Wochenende neue Zölle auf tausende US-Produkte erhoben und weitere Käufe von Sojabohnen aus den USA gestoppt. Nach chinesischer Lesart alles Antworten auf unverhältnismäßige Provokationen. In einem offiziellen Dokument gibt China den USA die Schuld an dem Konflikt. Sie kämen in den Verhandlungen mit immer neuen Forderungen. Ein Sprecher stellte am Wochenende das neue Strategiepapier vor und sagte mit englischer Übersetzung:
China does not want a trade war.
China will keinen Handelskrieg, fürchtet ihn aber nicht und wird kämpfen, wenn nötig. Chinas Position dazu ist unverändert.
Die Botschaft auch hier widersprüchlich. China sei weiter bereit zu verhandeln, allerdings nur auf Augenhöhe.
Ein Land, zwei Systeme. Dieses Motto galt offiziell für Hongkong, seitdem die einstige britische Kolonie 1997 wieder an China ging. Konkret hieß das freie Marktwirtschaft, aber auch Meinungs- und Pressefreiheit. So ist Hongkong die einzige chinesische Stadt, in der offen an das Tiananmen-Massaker erinnert werden darf. Morgen, am 4. Juni, jährt sich die gewaltsame Niederschlagung der Demokratiebewegung in Peking zum 30. Mal. In Hongkong werden tausende Menschen eine Mahnwache abhalten. Doch auch hier wird das Gedenken zunehmend erschwert. Steffen Wurzel berichtet.
Feng Zhongde war im Frühjahr 1989 einer der Anführer der chinesischen Demokratiebewegung. Er überlebte die blutige Niederschlagung am 4. Juni 1989, flüchtete zunächst nach Frankreich, heute lebt Feng in den USA im Exil. Von dort kämpft er nach wie vor für eine Demokratisierung seines Heimatlandes. Einreisen darf er nach China nicht. Eine Ausnahme gab es bisher, die autonom regierte Stadt Hongkong. Dort darf, anders als im Rest Chinas, nach wie vor an das Tiananmen-Massaker erinnert werden. Feng Zhongde wollte morgen bei der zentralen Gedenkveranstaltung in Hongkong dabei sein, doch die Behörden wiesen ihn bei der Einreise am Flughafen ab. Er wurde nicht reingelassen nach Hongkong und musste zurückfliegen. Ein Paradigmenwechsel. Feng selbst erklärte, das seit 22 Jahren in Hongkong herrschende Prinzip ein Land, zwei Systeme sei inzwischen nur noch eine totale Lüge. Hongkongs Stadtregierung gehorche nur noch der kommunistischen Partei in Peking, kritisierte er. Ein unabhängiges Rechtssystem in der Stadt gebe es nicht mehr. Auch in anderen Bereichen hat sich in den vergangenen Tagen gezeigt, dass das Erinnern an das Tiananmen-Massaker vor 30 Jahren immer schwieriger wird, auch außerhalb Chinas. Online zum Beispiel. Twitter schaltete übers Wochenende hunderte Accounts von Kritikern der chinesischen Staats- und Parteiführung ab. Das Unternehmen entschuldigte sich zwar inzwischen, doch weltweit warfen Aktivisten und Politiker dem Unternehmen Zensur im Namen der chinesischen Führung vor. Ein ähnlicher Fall passierte der Webseite der Schriftstellerin Tammy Ho, Präsidentin des Hongkonger Pen Clubs. Ihr Online-Literaturjournal Cha Journal mit zahlreichen Gedichten und Essays zum Tiananmen-Massaker wurde 48 Stunden vor dem Jahrestag vom Anbieter WordPress offline genommen. Inzwischen ist die Seite wieder online, doch auch dieser Fall macht deutlich, auch außerhalb Festlandchinas nimmt der Druck auf all die zu, die an den 4. Juni 89 erinnern wollen.
Ein Beitrag von Steffen Wurzel. Für Maschinen des Typs Boeing 737 MAX gilt nach zwei Abstürzen derzeit ein weltweites Flugverbot. Jetzt musste der US-Flugzeugbauer ein weiteres Problem einräumen. Es geht um ein fehlerhaftes Bauteil an den Flügeln, das aber nicht nur bei den stillgelegten Maschinen zum Einsatz kommt. Sebastian Schreiber.
Bei den möglicherweise fehlerhaften Teilen handelt es sich um sogenannte Vorflügel. Sie sitzen an den Tragflächen der Maschinen und können durch die Piloten genutzt werden, etwa um bei der Landung die Geschwindigkeit zu drosseln. Die US-Luftfahrtbehörde FAA wies Boeing an, die möglicherweise fehlerhaften Teile innerhalb von 10 Tagen auszutauschen. Potenziell betroffen sind Maschinen des derzeit stillgelegten Typs 737 MAX, aber auch Maschinen der Reihe 737 Next Generation, für die kein Flugverbot gilt. Die Rede ist von bis zu 148 fehlerhaften Teilen. Den Angaben zufolge können die möglicherweise defekten Teile nicht zu einem Absturz der Flugzeuge führen. Die FAA teilte mit, es bleibe jedoch ein Restrisiko, dass die defekten Teile während des Fluges Schäden verursachen. Nach den beiden Abstürzen von 737 MAX-Flugzeugen steht Flugzeugbauer Boeing unter Druck. Kritiker werfen Boeing und der Luftfahrtbehörde FAA vor, bei der Zulassung der Maschinen nicht genau genug vorgegangen zu sein.
Zum Schluss eine unternehmerische Erfolgsgeschichte, diesmal aus Indien. Ritesh Agarwal ist gerade einmal 25 Jahre alt, aber schon Chef eines milliardenschweren Hotelimperiums. Das hat er nicht etwa geerbt, sondern selbst gegründet, als 19-Jähriger, anstatt zur Uni zu gehen. Jetzt will er in Deutschland expandieren. Aus Delhi berichtet Sebastian Mainz.
Wenn Reisende aus dem Bahnhof Neu-Delhi heraustreten, landen sie direkt in einem Viertel, das voller günstiger Hotels und Pensionen ist. Die wenigsten sehen sonderlich einladend aus. Leuchtschriften flackern, Fenster sind eingeworfen und schon beim Blick ins Foyer wird klar, die Sauberkeitsstandards könnten mitunter besser sein. Aber da gibt es auch Dutzende Hotels mit den auffällig roten Schildern. Oyo steht darauf. Eine junge indische Kette, die binnen kürzester Zeit den meisten Indern ein Begriff geworden ist. Ein positiv besetzter Begriff, wie wir bei unserer Straßenumfrage feststellen.
Oyo, guter Service für indische Verhältnisse.
It is very good.
Ich kann es einfach online buchen, überall in Indien.
In Indien betreibt Oyo mittlerweile 9000 Unterkünfte und ist damit, gemessen an der Bettenzahl, nur 6 Jahre nach seiner Gründung zum größten Hotelleriekonzern des Landes aufgestiegen. Das Prinzip von Oyo besteht nicht darin, eigene Hotels zu bauen. Das Unternehmen nimmt kleine, bereits bestehende Häuser unter seine Fittiche, schließt Kooperationsverträge mit den Betreibern und verpasst den Unternehmen einheitliche Oyo-Standards und eine professionelle Vermarktung. Hinter der Erfolgsgeschichte steht der erst 25-jährige Gründer Ritesh Agarwal. Wir haben gerade erst angefangen. Wir wollen das größte Hotelunternehmen der Welt werden. Oyo will unter anderem in Deutschland expandieren, lässt das Unternehmen schriftlich wissen.
Zwei unserer Analysten untersuchen gerade die Potenziale und Herausforderungen des deutschen Marktes.
Tatsächlich dürfte Oyo schon einen Schritt weiter sein. Auf seiner Internetseite hat das Unternehmen bereits gut ein Dutzend Stellen in Deutschland ausgeschrieben. Doch Oyo gibt sich zugeknöpft. Interviews gibt es nur schriftlich. Ein Oyo-Hotel in Indien dürfen wir offiziell nicht besuchen. Von Gästen und aus Internetforen erfahren wir aber, dass Oyo es schafft, einen für indische Verhältnisse guten Standard zu halten. Saubere Laken, geputztes Bad, einfaches Frühstück. Firmengründer Ritesh Agarwal ist bewusst, dass er in Europa auf eine andere Situation trifft. Gegenüber der BBC skizziert er, auf welches Segment sich Oyo im Westen konzentrieren will.
The neighborhood hotel.
Die kleinen lokalen Hotels drohen dort ins Hintertreffen zu geraten. Durch uns werden diese Häuser nicht nur überleben, sie werden florieren wie die großen Hotelketten.
But will thrive in the face of big hotel chains.
Noch in diesem Jahr wollen die Inder ihre geplante Eroberung des deutschen Hotelmarktes in die Tat umsetzen.
Aus Delhi war das Sebastian Mainz. Und das war's für heute im Wirtschaftspodcast. In der Technik war Thomas Schmidt, am Mikrofon Andreas Becker. Danke fürs Zuhören und wenn Sie mögen, bis morgen.
Das war ein Podcast der DW.